Ich will beten. Jesus, ich will dir Merci sagen. Dürfen wir da sein? Dürfen wir in deinem Namen versammelt sein? Auf dich ausgerichtet, auf dich schauen. Und Jesus, ich wünsche mir, dass es morgen wird, dir zur Ehre. Und ich bin mir bewusst, dass wir es nicht allein schaffen. Ich will dich bitten, dass du kommst, den Raum füllst, unser Herz auftust, unsere Ohren öffnest, unsere Augen öffnest für das, was du zu sagen hast. Ich will dir Merci sagen für das, was ich vorbereitet durfte, aber ich will dich bitten, komm du und mach du etwas daraus, wo Leben entsteht. Lass uns bei jedem Einzelnen von uns so ankommen, wie du es meinst. Braucht uns für dein Reich, nach deinem Willen. Ich lobe und danke dafür. Amen. Kennst du das? Du siehst jemanden bei der Millionenshow, der gerade so richtig abgeräumt hat. Und du wünschst dir, hätte das nicht easy sein können. Kennst du das? Du hörst von jemandem, der gerade im Lotto gewonnen hat. Ich weiss nicht, wie hoch das der Jackpot im Moment ist. X Millionen. Und du wünschst dir, hätte das nicht vielleicht easy sein können? Gibt es jemanden in diesem Raum, der sich noch nie vorgestellt hat, was er machen würde, wenn er unverhofft zu einer Million würde kommen? Haben wir uns alle schon mal vorgestellt, was, wenn oft mal mir das Glück ereilt und ich die Million könnte einnehmen? Ja, da ist vielleicht der Plan. Eine neue Küche. Möglich. Eine Eigentumswohnung, vielleicht. Oder ein Haus. Bei mir wäre es vielleicht eher ein Auto. Vielleicht sagst du, ja, aber ganz sicher weiss ich, dass ich etwas spenden will. Und vielleicht hast du auch ein bisschen Respekt davor und hast dir das ein paar Mal schon ausgemalt, aber nachher bist du so in den Sinn gekommen, nur in 4 von 5 Fällen kommt das gut. Für jeden 5., der so einen Millionengewinn macht, ist es eher Fluch statt Segen. Weil das Leben in Abwärtsspirale geht, oftmals mit dem vielen Geld. Und vielleicht sagst du, ich würde alles spenden. Alles, was ich gewinnen würde und während 27 Millionen, es würde alles gespendet werden. Und vielleicht wirst auch gerade ein bisschen eifersüchtig, wenn du hörst, dass der Top-Reiter der Spender auf dieser Welt bislang in seinem Leben 27 Milliarden können für gute Zwecke einsetzen konnte. Und du wünschst dir, könnte ich doch auch die 27 Milliarden geben? Was würdest du machen, wenn du unverhofft zu einer Million kommst? Finde ich eine spannende Frage, eine schwierige Frage. Eine, die sich mir gestellt hat, als ich die Predigt vorbereitet habe. Ich habe letzte Woche in einem Gespräch mit jemandem gehört, dass diese 4 Verse noch lässig wären, mal eine Predigt darüber zu hören. Und ich muss noch ehrlich sagen, ich persönlich hätte sie wahrscheinlich nicht ausgesucht. Wenn ich die freie Auswahl hatte über all die Verse in der Bibel, wäre ich nicht auf diese 4 gekommen. Weil irgendwie stehen so zwischen Stuhl und Bänken so ein bisschen wie Nebensätze noch an dem Anfang vom 21. Kapitel im Lukas-Evangelium. Merci vielmals, René, für sie zu lesen. Wir haben sie aus der Genfer Übersetzung gehört, gell? Und ich habe angefangen vorbereitet und ich habe gemerkt, die 4 Verse, die sind herausfordernd. Man kennt sie. Und gleich sind sie eben irgendwie einfach so Nebensätze. Ich habe den ersten Kommentar aufgetan, Lukas-Evangelium. 381 Seiten geschrieben über das Buch. Woher kommt es? An wer ist es gerichtet? Wie sind die Verse darin zu verstehen? Und kein Wort über die 4 Verse. Er lässt sie einfach aus. Ich denke, ja super, was soll ich jetzt morgen darüber schwätzen? 4 Verse. Im ersten Moment vielleicht ein bisschen nebensächlich. Aber ganz sicher für jedes von uns unglaublich herausfordernd, wenn wir uns darauf einlassen. Ich werde sie noch mal lesen. Und ich habe bewusst keine PowerPoint-Präsentation mitgenommen heute. Ich werde euch einladen. Nehmt die Bibel für ihr Lesen selber. Nehmt das Nathalie für ihr Lesen mit. Im Lukas 21, Verse 1 bis 4. Ich habe die Hoffnung für alle, die ich jetzt hier lese. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wenn ich euch einlade zum Mitlesen, muss ich auch ein bisschen geduldig sein, bis es auftut. Lukas 21, die ersten vier Verse. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Opferkasten im Tempel hinüber und schaute zu, wie die Reichen ihre Gaben einwarfen. Er bemerkte aber auch, wie eine arme Witwe die zwei der kleinsten Münzen hineinwarf. Eines ist sicher, meinte Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Was geht in dir vor, wenn du die Bibelvers liest? Meine erste Intention war, das ist eine ganz klare Aufforderung, um alles zu geben. Und dann habe ich es nochmal gelesen und habe gemerkt, das ist es nicht. Das ist mein Vorurteil, das da drin lesen will. Ich kenne einen Gott, wo ich bereit bin, sein, alles für ihn zu geben. Aber Jesus fordert seine Jünger da nicht auf, um alles zu geben. Ja, vielleicht, wenn wir die Frau beobachten, sind wir inspiriert und wollen alles geben. Aber das ist nicht eigentlich die erste Sache, die uns die Bibelstelle sagen will. Nein, Jesus geht hin und sagt, nicht gebend alles, sondern er erklärt uns ein Stückchen vom Himmel. Zwei von den kleinsten Münzen, also ein 128. ist die kleinste Münze von einem Tageslohn. Zweimal ein 128. von einem Tageslohn ist mehr als die Spende von einem Reichen. Jesus zeigt uns nicht eine Aufforderung, was wir machen sollen, sondern er zeigt uns in allererster Linie, Gottes Maßstäbe sind anders als die du kennst. Und vielleicht die, die dir als allererstes zuvorderst sind. Du beurteilst vielfach nach deinen Maßstäben, was du für gut und richtig empfindest und was das du für wertvoll empfindest und was für weniger wertvoll. Und wenn du heute 1 Million gewünscht und 500'000 davon spendest, dann haben wir wahrscheinlich das Gefühl, das ist viel. Aber wahrscheinlich ist es weniger, als wenn du heute einen kleinen Teil gibst. Die 27 Milliarden von dem Top-Spender auf der Welt tönen nach viel. Aber wenn man bedenkt, dass sein Vermögen momentan bei 84 Milliarden liegt, dann sind die 32%, eben nicht die 32% von jemandem, der gerade so knapp noch weiss, was er zu essen will kaufen morgen. Jesus zeigt uns ganz neue Maßstäbe auf, wo er sagt, hey, schau, es ist im Fall nicht so einfach. Er sagt, es ist wichtig, die ganze Sache im Kontext zu betrachten. Und ich glaube, dass das herausfordert. Was machen wir jetzt mit dieser Bibelstelle? Wir könnten sagen, gut, Jesus sagt uns, hey, im Fall, so viel, wie wenig für dich ist, ist im Fall für mich viel. Und sogar mehr als das, was für dich viel ist. Also meine Maßstäbe sind irgendwo anders und jetzt könnten wir sagen, also gut, jetzt ist eigentlich schon gesagt, was die Bibelstelle aussagt. Aber ich möchte sie ein bisschen im Kontext anschauen. Und vor allem möchte ich dem nachgehen, was mir ganz am Anfang ins Auge gestochen ist, als ich die Verse gelesen habe. Und zwar, Genfer Übersetzung sagt es nicht, aber in der Hoffnung für alle steht, nachdem Jesus das gesagt hatte. Und in einer anderen Übersetzung, in der Willkommen, die heißt, steht, währenddessen schaut er diesen Leuten zu. Und ich habe mich gefragt, ja nach was oder während was hat er denn das gemacht? Und ich werde die letzten Verse aus dem 20. Kapitel darum anschauen und die Worte von Jesus, wo er sagt, hey, schau, es gibt im Fall vielleicht noch einen anderen Maßstab. Ich möchte schnell ein bisschen im Kontext anschauen. Der Lukas 20 zeigt uns auf, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten unglaublich bemüht waren, etwas zu finden, was Jesus nachlagen kann. Und sie stellen eine Frage nach der anderen, wo sie sagen, und mit der kriegen wir jetzt Jesus. Da finden wir etwas, wo wir in der Öffentlichkeit ein schlagkräftiges Argument haben, dass wir ihn an Pranger stellen können, dass wir ihn verurteilen können, dass wir ihn aus dem Weg räumen können. Und Jesus beantwortet all diese Fragen mit Bravour. So, dass sogar die Leute, die ihm eine Frage stellen wollten, überrascht sind. und sagen, das war jetzt eigentlich eine gute Antwort. Und dann stellt Jesus den Pharisäer und den Schriftgelehrten eine Frage. Und keiner hat eine Antwort. Und jetzt steige ich in die letzten Verse, ab dem Vers 45 bis zum Schluss aus dem Lukas 20. Da keine Antwort kam, wandte sich Jesus an seine Jünger, aber so, dass es jeder hören konnte, was er sagte. Nehmt euch vor den Schriftgelehrten in Acht. Sie lieben es, in auffallenden Gewändern ihres Standes herumzulaufen. Genießen die ehrfurchtvolle Begrüßung in der Öffentlichkeit und achten sehr darauf, dass sie in der Synagoge oder beim Gastmählen entsprechend gewürdigt werden. Während sie nach außen hin lange Gebete sprechen, betrügen sie Witwen um ihre Barschaften und Häuser. Nichts ist Gott mehr zuwider als diese mit frommem Getue getarnte Gottlosigkeit. Darum müssen auch diese Personen mit einem äußerst strengen Urteil rechnen. Und nachdem Jesus das gesagt hatte, beobachtet er die Leute, die das Zeug in den Opferstock geworfen haben. Nachdem Jesus das gesagt hat, sagt er, hey, und mein Maßstab zum Beurteilen ist anders wie euer. Und wir fordern es raus. Wir fordern es sehr fest raus. Er sagt den Jüngern, passend auf. Passend auf vor Heuchlerei. Passend auf, dass ihr ernst sind, dass ihr wahr sind. Und passt, nehmt euch in Angst, wenn ihr auf die Pharisäer schaut. Das machen sie falsch. Aber er schießt nachher auch gleich hinten dran und sagt, heb dich auch in Acht, wenn du verurteilst oder beurteilst. Weil Gottes Maßstäbe sind anders. Und ich glaube, es ist nicht Zufall, dass Jesus das dort hinten her schiebt. Weil wir sofort in Gefahr sind, oder? Zum sagen, jetzt schauen wir den anderen sofort und genau auf die Finger, was sie tun. Und ob sie nicht heuchlerisch unterwegs sind oder ob nicht sie lange Gebet sprechen und sich schön kleiden und darauf Wert darauf legen, dass man sie in der Öffentlichkeit gut grüßt. Und wir sind sofort in der Versuchung, oder mir geht es so, dass ich auf die anderen schaue und sage, wo könnte ich das sehen bei den anderen? Ja, Jesus hat auf die Pharisäer hingewiesen. Und ich bin vielleicht in der Versuchung zu suchen, wo sehe ich das in meinem Umfeld? Und dann schießt er hinher und sagt, hey, meine Maßstäbe sind anders. Und es fordert mich mega raus, zu sagen, ich will mich beurteilen, weil bei mir kenne ich die Hintergründe. Bei mir kenne ich die Sachen. Bei mir kenne ich das, was es mich kostet. Und ich will die anderen nicht verurteilen und nicht beurteilen, weil ich glaube, es steht mir nicht zu. Und ich glaube, es steht uns nicht zu. Gott allein weiss, welcher Maßstab das anzusetzen ist. Gott allein hat den richtigen Maßstab zu beurteilen. Er allein hat alle Fakten. Lassen wir es uns herausfordern von dem. Jetzt sehen wir aber die Frau. Die Frau, die bereit ist, alles zu geben. Und ich weiss, wir studieren noch ein bisschen an der umeinander. Und euer Wunsch ist schon, dass ich auf die noch eingehe. Und ich möchte unbedingt etwas über die Frau sagen. Die arme Witwe, die parat ist, die zwei Kupfermünzen. Hey, ein 128. plus ein 128. gibt nach Adam Riesen 164. vom Tageslohn. Stimmt es einmal? Ein 64. nicht ein 164. Ein 64. vom Tageslohn. Prüft und behaltet das Gute. He? Und sie ist parat, das Wenige, was man doch sieht und wo sie eigentlich alles Recht dazu hat und was so logisch wäre, dass sie daran festhält, um vielleicht noch ein Brösmeli Brot zu kaufen oder vielleicht ein kleines Hemdchen mehr. Das gibt sie hin. Sie gibt alles, sogar das, was sie zum Überleben nötig hatte. Die Frau ist alles bereit zu geben. Und ich verwünsche mich selber, dass ich immer wieder nicht danach frage, was ich geben will, sondern was ich kriegen will. Und ich habe am Anfang gefragt, wer von uns hat sich nicht schon vorgestellt, diese Million zu kriegen. Und ich verwünsche mir selber, etwa die viel zu viel Zeit in das aufzuwenden, was ich nicht habe und was ich gerne noch hätte. Und in der Vorbereitung von diesem Morgen ein Zitat gelesen, das mir sehr nachgegangen ist und wo ich muss sagen muss, das möchte ich unbedingt weitergeben und das fordert mich aus. Ich sage das heute ein paar Mal, es fordert mich raus. Aber wir sind übrigens im gleichen Boot, gell? Wir sind alle miteinander am Lernen. Aus dem, was uns die Bibel sagt, aus dem, was uns Gott lehren will. Und zwar habe ich gelesen, du musst nicht fragen, was willst. Weil was willst, hängt eins zu eins zusammen mit dem, was du parat bist zum Geben. Und wenn du die Frau siehst und sagst, und ich will so werden wie sie, ich will parat sein, um alles zu geben, dann hängt das eins zu eins zusammen mit dem, was du parat bist zum Geben. Und wenn du heute Morgen da drin sitzt und sagst, ich will gerne Millionär werden, das ist möglich. Glaub's mir. Die Frage ist, ob du parat bist dafür, was bist du parat dafür zu geben. Du kannst dich ohne Problem auf der RTL-Homepage für die Wer wird Millionär-Show anmelden. Kein Problem. Das Erste, was kommt, ist ein riesiger Banner. Wir suchen nach Kandidaten. Du kannst draufklicken, kannst es machen. Du kannst 18 Stunden am Tag dafür aufwenden, die Fragen zu büffeln, dein Allgemeinwissen aufzubessern, deine Chance zu verbessern, um in dieser Millionenshow zu gewinnen. Die Frage ist, was bist du bereit dafür zu geben? Und wenn sie in der Millionenshow nicht längt, dann gibt es andere Wege, wie du könntest zu dieser Million kommen, wenn du sie willst. Die Frage ist, was bist du bereit dafür zu geben? Bist du bereit dafür, vielleicht deine Familie aufzugeben? Vielleicht hat sie nebenan nicht Platz. Bist du bereit dafür, deine Freizeit aufzugeben? Vielleicht hat es nebenan nicht Platz. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sehr, sehr stark aneinander zusammenhängt. Und gerade wenn wir jetzt aufs neue Jahr schauen, dann sehen wir sehr oft, dass das, was wir uns wünschen, sehr stark mit dem zusammenhängt, was wir bereit sind zum Geben. Wir nehmen uns Vorsätze und ich will das ganz wertfrei sagen jetzt. Wir nehmen uns Vorsätze. Ich will einfach ein paar Beispiele wirklich, ich will es wertfrei sagen. Ich mache mir das Beispiel, ich nehme mir vor, ich will die Bibel durchlesen im kommenden Jahr. Das ist das, was ich will. Jetzt ist die Frage, was bin ich bereit dafür zu geben? Es ist kein Problem, die Bibel durchzulesen im nächsten Jahr. Die Frage ist, bin ich dafür bereit, die Zeit zu geben, die es braucht? Ein Klassiker ist, ich nehme mir vor, im nächsten Jahr abzunehmen oder mehr Sport zu treiben. Jetzt ist die Frage, bin ich bereit dafür, das zu geben, was es braucht? Bin ich bereit, mir die Zeit zu nehmen? Bin ich bereit, meine Faulheit wegzulegen? Bin ich bereit, den Schritt zu gehen? Bin ich bereit, das zu geben, was nötig ist für das, was ich erreichen will? Und ich glaube, dass das, was wir bereit sind zu geben, sehr oft einen ganz ehrlichen Spiegel darüber gibt, für das, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Und das kann schmerzhaft sein, wenn ich in den Spiegel schaue. Und mich mal hinterfragen, wo geht meine Energie, wo geht meine Zeit, wo geht das, was ich gebe, wo geht das hin? Weil es gibt ganz klar Aufschluss darüber, was dir wirklich wichtig ist. Wo geht meine Zeit hin, wo setze ich meine Prioritäten? Und ich weiss es, dass wir eine Idealvorstellung haben von dem, was mir wichtig sein sollte. Aber wenn ich sage, die Freundschaft ist mir wichtig und ich bin nicht bereit, Zeit zu investieren, ich bin nicht bereit, mein Nathalie zu handeln und zu schreiben, ich bin nicht bereit, ins Bündnerland zu fahren, um einen Tag miteinander zu verbringen, ich bin nicht bereit, das auf mich zu nehmen. Liebe Freunde, dann gaukeln wir uns höchstens vor, dass es uns etwas wert ist. Aber das, was wir bereit sind zu geben, zeigt ganz klar auf, was uns wichtig ist. Und es kann schmerzhaft sein. Und es ist schmerzhaft. Wenn ich ehrlich in meinen Spiegel schaue, wie wichtig ist mir das Wort von Gott? Wie wichtig ist mir die Beziehung zu Jesus? Wie viel bin ich bereit zu geben? Wie wichtig ist es mir, die Frau als Vorbild zu nehmen, die arme Witwe, die alles bereit ist zu geben? Weil ich glaube, Gott verdient alles von mir. Und ich möchte uns wieder in Erinnerung rufen. Das kann für dich etwas anderes sein, wie für deinen Nächsten. Und Gottes Maßstäbe sind anders. ich bin häufig in der Gefahr, meine Mitmenschen und vielleicht am meisten bei der Silvana bin ich in dieser Gefahr, sie anzuschauen und zu sagen, jetzt könntest du doch da noch gehen. Und jetzt könntest du doch dies noch. Und das Maßstab, das ich als so richtig erachte, anzuwenden auf meine Mitmenschen. Und vielleicht die Erwartungen, die ich habe, auf sie zu projizieren. Und es fordert mich raus, zu sagen, ich will auf mich schauen. Und das Maßstab von Gott will ich ihm überlassen. Im Beispiel, das wir lesen hier, geht es um Geld. Die Witwe wirft 2 Kupfermünzen in den Topf. Und ich will nicht zu viel über Geld schwätzen heute. Und gleich ein bisschen. Weil ich glaube, am Geld macht sich sehr oft auch unsere Priorität sichtbar. Geld, das ist das, was wir im Griff haben, wo wir daran festheben und sagen, da kann ich noch etwas kontrollieren. Wenn ich ein Börschen auf meinem Bankkonto habe, dann geht es mir gut. Dann kann etwas kommen, das mich herausfordert, ist kein Problem. Dann kann mein Auto kaputt gehen, dann kann ich Krankheit haben, dann kann ich, was auch immer, ich habe, bin noch ein bisschen abgesichert. Und ich glaube, die Bibel schwätzt nicht ohne Grund immer mal wieder über das Geld und fordert uns im Geld raus. Und ich glaube, dass in der Geldsache, und ich möchte einfach 2 Sachen erwähnen, ganz speziell ein Segen drauf liegt und nachher möchte ich es ausweiten, weil es fordert uns noch viel mehr aus als einfach im Geld. Auch wenn das Geld eigentlich schon genug wäre. Ich will 2 Sachen erwähnen über das Geld. Auch wenn ich nicht glaube, dass Gott von uns wünscht, dass wir jetzt gerade alle heimgehen, unsere Konten lernen und alles einer christlichen Organisation spenden. Aber vielleicht will er es von dir. Frag nochmal. Das könnte sein. Ich bin in einem Haushalt gross geworden, wo es normal war, dass wir unsere Ausgaben detailgetreu aufschreiben. Das sind dicke Bücher gewesen, wo meine Mama aufgeschrieben hat, heute bin ich im Migros und ich habe fürs Essen so und so viel ausgegeben. Und es war wichtig, dass sie es macht, weil wir gut aushalten mit dem Geld, das wir haben. Und wir waren herausgefordert in den Finanzen. Wir waren herausgefordert, weil wir eigentlich nicht Überschluss hatten. Und es war gleich zu 100% immer fix. Und wir geben weiter. Und wir sind geprägt worden von dem Beispiel, wir geben weiter. Und ich durfte als Kind lernen, von meinem Sackgeld einen Teil weiterzugeben. Und ich durfte als Kind lernen, wie meine Mama, die eigentlich so penibel genau aufführen musste, was sie ausgibt, damit sie im nächsten Monat optimieren kann, was sie aus ihrem Geld rausholt, habe ich gelernt, ich will geben. Mit Priorität. Und es gehört dazu. Und gerade dann, wenn es knapp wird, will ich noch mehr geben. Weil ich glaube, es liegt ein Segen drauf. Und ich könnte ein paar Beispiele nennen, wo ich finanziell blöde Entscheidungen getroffen habe. Wo ich das Gefühl hatte, Gott verlangt etwas von mir. Sei das, in eine Wohnung zu gehen, ohne den ersten Mietzins parat zu haben. Oder sei das, eine Ausbildung abzuschliessen mit der Ungewissheit, ob ich nachher Lohnsicherheit habe. Also abzubrechen, nicht abzuschliessen. Und viele, eigentlich menschlich gesehen, dumme finanzielle Entscheidungen getroffen. Und in diesem Moment habe ich Gottes Versorgung erfahren. In diesem Moment habe ich übernatürlich erlebt, wie Leute kommen, um Mitternacht läuten und sagen, hey, ich habe das Glas, seit Jahren tun wir Münze auf die Seite. Und wir haben immer gesagt, wir wollen parat sein. Wenn der Gott uns sagt, wo wir hin sollen mit dem Geld, dann gehen wir. Und wir haben sie jetzt zu dir bringen. Und ich habe Sachen erlebt, die ich nie erlebt hätte, wenn ich die finanzielle Not nicht hatte, wenn ich nicht parat gewesen wäre, um zu sagen, und mal ich gebe, ich will den Finanzen nicht hohe Priorität geben. Mittlerweile geht es mir sehr gut, was Finanzen angeht. Ich habe selten einen Monat, wo ich penibel genau schauen muss, was ich ausgibt für das Essen. Weil es vielleicht sonst am Schluss nicht reicht. Und es fällt mir viel schwerer, das, was ich habe, sogar im Überfluss setzt, als Gabe von Gott anzuschauen. Und ich glaube fest, weil ich es erlebt habe, schon ein x-mal, dass dort, wo ich gerade im finanziellen Bereich bereit bin, über das rauszugeben, was ich als logisch erachte, dass ich Gott auf eine Art und Weise erlebe, die mein Leben stärkt. Das war der erste Punkt, den ich erzählen wollte zu den Finanzen. Und der zweite, den muss ich wieder suchen. Ich finde ihn nicht, aber ich will auch nicht länger über das Geld schwätzen. Ich glaube, wir haben den Punkt. Das ist einfach ein Bereich, wo wir herausgefordert sein zum Geben. Aber Jesus geht viel mehr als um das Geld. Ich habe vorher den Lukas 20 erwähnt. Und dort ist eine von diesen Fragen, die die Pharisäer Jesus stellen, die sie ihn herausfordern, die sie ihn dran kriegen, ist, sollen wir unsere Steuern zahlen oder nicht? Weil sie haben gewusst, wenn er sagt, nein, ihr müsst Steuern nicht zahlen, dann haben sie etwas, was sie dann bei den Römern anklagen können. Und wenn er sagt, hey, nein, zahlen Steuern und gebt nicht euren Teil im Tempel, dann haben sie etwas, was sie bei den Schriftgelehrten anklagen können, wo sie etwas haben, wo sie dann können auf religiöser Seite anklagen. Und Jesus antwortet und sagt, schau mal die Münzen an. Welche Prägung ist drauf? Der Kaiser. Und was sagt Jesus? Dann gönnt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber gönnt Gott, was Gott gehört. Und es ist für mich eindrücklich, weil wir als Ebenbild von Gott geschaffen sind. In seinem Bild geschaffen, schreibt der erste Mose. Sein Stempel aufgedruckt, seine Prägung auf uns. Ja, Steuern zahlen tut weh. Gerade diese Woche wieder eine Rechnung zahlen müssen. Aber mein ganzes Leben herlegen und Gott zur Verfügung stellen, das tut manchmal noch mehr weh. Kennen Sie das? Die Witwe gibt alles, was sie zum Überleben braucht. Und wir heben an allem fest, weil wir unser Leben selber definieren wollen. Mir geht es manchmal so. Zeigt mir ein Geldstück, wessen Bild und Name sind hier eingeprägt. Lukas 20, ab der Vers 21. Sie antworteten, die des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, nun dann geht dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm gehört. So war es ihnen nicht gelungen, Jesus vor allen Leuten zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Sie waren von seiner Antwort sogar so überrascht, dass sie schwiegen. Was bist du parat zu geben? Und sind wir parat, das Opfer von dieser Witwe unser Leben inspirieren zu lassen? Nicht verurteilend, nicht beurteilend auf die anderen, sondern für mich selber hinterfragend. Und jetzt kommen die Kinder langsam, darum schliesse ich steil ab. Als ich mich entschieden habe, für das Leben mit Gott. Dort hatte ich so ein Brennen in mir, mein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und mein tägliches Gebet war, Jesus, was willst du von mir? Und ich hatte eine Sehnsucht danach, um zu hören, geh genau diesen Weg. Ich mag mich so gut erinnern an den einen Tag, als ich nach dem Arbeiten auf meinen Roller gestiegen bin und richtig heimgefahren bin und ich immer über eine Brücke fahren, die zu schmal war, für sich zu kreuzen. Das heisst, ein roter Pfeil, ein weißer Pfeil, eine Partei hat Vortritt. Und ich bin auf dem Roller gehockt und ich habe zu Gott geschrien und gesagt, jetzt will ich wissen, ob er nicht alles hinschmeissen soll und einfach mein Leben soll in der Kirche verbringen und für dich Vollgas geben. Und jetzt mache ich einen Deal mit dir, wenn mir einer entgegenkommt auf dieser Brücke, dann breche ich sofort die Lehre ab. Dann werde ich ab morgen, wenn ich aufwache, die Bibel zur Hand nehmen und die Jugendgruppe, die ich darf, drin sein, weiterbauen und alles dafür geben. Und ich bin so hergefahren, Richtung dieser Brücke. Und bevor ich zu dieser Brücke komme, heisst es Renovationsarbeit, Umleitung. Gott hat sich nicht darauf eingelassen. Und ich bin am nächsten Tag wieder mit dem Roller arbeiten gefahren und ich habe meine Lehre weitergemacht. Aber manchmal fehlt mir das heute. Das Feuer in mir, wo ich am Morgen aufwache und sage, Gott, da bin ich. Mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, nimm es und brauch es. Und wenn es heisst, dumme, weltlich dumme Entscheidungen zu treffen, ich will bereit sein. wenn du rufst, zu gehen, weil ich weiss, deine Maßstäbe sind gut. Weil ich weiss, du hast Gutes im Sinn. Weil ich darauf vertrauen will, auch wenn ich meine letzten zwei Kupfermünzen gebe. Du machst Gutes daraus, du versorgst. Wir haben so viele Verheißungen in der Bibel, dass Gott versorgt. Und ich habe gesagt, ich will steil schliessen, darum will ich nur noch fragen, was sind deine zwei Kupfermünzen? Heute Morgen, was sind deine zwei Kupfermünzen als Beobachter? Wo du auf andere schaust und sagst, das ist zu wenig, was sie geben. Wo vielleicht Gottes Maßstab ganz anders sind, wo es dir nicht zusteht, die anderen zu verurteilen. Und ich will dich fragen, was sind deine zwei Kupfermünzen, die du selber hast? Wo es vielleicht dran wäre, zu Gott zu bringen. Wo du daran festheben willst, weil es vielleicht das ist, was du das Gefühl hast, das brauche ich noch. Das brauche ich noch zum Leben. Und ich glaube, wir sind alle herausgefordert in dem. Ich kann dir nicht sagen, was es für dich ist, die zwei Kupfermünzen. Aber ich möchte dich bitten, gang heim, gang ins Gebet, gang zu Gott und frag ihn. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn wir das, was wir haben, zu Gott bringen und er etwas Fantastisches daraus machen kann. Ich will es immer wieder tun. Und ich habe es schon so oft erlebt, wie grandios das es gekommen ist. Und ich wünsche es mir für euch. Für das jedes von uns. Dass wir bereit sind zu geben und nachher auch Segen zu empfangen. Weil ich glaube, es ist Segen bereit. Amen.